Lass mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.
Hier hören wir zu, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen leben. Wir versuchen, Tabus aufzubrechen, zu entstigmatisieren, Vorurteile abzubauen. Heute reden wir über Sucht, eine der häufigsten psychischen Erkrankungen in der Schweiz. Bei uns ist Jade, 19, in ihrer Familie hat Sucht den Alltag geprägt. Ihr Vater ist drogen- und alkoholsüchtig, lebt auf der Strasse. Sie selber hat Angststörungen, depressive Episoden und lebt in einer Wohneinrichtung von Traversa.
Wenn es dann mal so einen Tag gegeben hat, wo die Eltern in die Schule kommen müssen, dann habe ich das auch mitgemerkt und das war mir auch mega früh schon richtig peinlich. Entweder weil sie nicht gekommen sind oder weil mein Vater besoffen war. Ja, und dann hat es recht früh geheißen von den Lehrern aus, ja, der Vater darf nicht mehr kommen oder man muss das irgendwie anders handhaben.
Auch bei uns ist der Marco, 36, seit mehr als 25 Jahren süchtig. Er war rund 6 Jahre obdachlos. Seit 2,5 Jahren ist er clean und lebt ebenfalls in einer Wohneinrichtung von Traversa. Marco hat eine kleine Tochter, die er mehr sehen möchte.
Bei mir war es halt so, dass man mich gefunden hat, weil ich auf der Schultoilette gedrückt habe. Ich habe vergessen, am Morgen zu drücken. Und dann kam der Türke in der Schule und dann bin ich auf die Schultoilette. Haben wir den Schuss gesetzt. Und dann ist genau einer gekommen, der mich immer gemobbt hat. Und der hat mich natürlich gesehen und der ist direkt zum Lehrer gesäckelt.
Jade, Marco, ihr habt beide viele Jahre traurige Erfahrungen mit Sucht gemacht. Entweder selber oder im Fall von dir, Jade, als Angehörige von einem Suchtkranken. Ich möchte bei dir starten, Marco, bei dir. Was hast du das Gefühl, warum ist Konsum so viele Jahre die einzige Strategie gewesen für dich?
Sie hat mir geholfen, eigentlich durch meine Schmerzen, also von Mobbing und so, dort habe ich mich gefunden. Es hat mir geholfen, weil es ist einfach wirklich, die Leere ist wie gefüllt worden. Es war nicht so, dass ich habe mich dann frei gefühlt. Es war kein Problem mehr rum, es war frei, es war wirklich eine schöne Welt.
Das ist mit nichts anderem hergebracht, außer mit Drogen?
Ja.
Jade, was denkst du, warum ist es für deinen Vater oder für so viele Süchtige die einzige Strategie?
Also bei meinem Vater ist sicher auch durch den ganzen Schmerz, den er mega früh hat müssen erleiden. Also das hängt sicher mit dem zusammen. Mit all den schlimmen Sachen, die ihm passiert sind, die ihm zugefügt worden sind. Und dann ist das wahrscheinlich auch sein einziger Ausweg gewesen.
Ich glaube, das, was du jetzt auch sagst, oder? Mir ist es wirklich auch wichtig, dass wir heute in diesem Gespräch immer den grossen Kontext hinter der Sucht sehen. Eben, da ist immer eine komplexe Biografie hinter jeder Suchtkarriere, wie du jetzt gerade gesagt hast, bei deinem Vater, auch bei dir, Marco. Du hast mir gesagt, Marco, du leidest an Schizophrenie, du leidest an posttraumatischer Belastungsstörung, du hast ADHS, Depressionen. Führt denn Sucht zwangsläufig zu psychischen Erkrankungen?
Ja, es ist ein Weg dazu, weil du lebst in einer anderen Welt drin. Und das macht etwas mit dir. Und der ganze Stress, den du hast, weil ein Süchtiger hat so Stress, das ist für einen Normalen gar nicht sehbar. Man sieht nur die, die rumschleichen und so, aber das ist eins hin und her und besorgen, schauen, das. Und das macht mit einem etwas und du kommst einfach in das Zeug rein und das gibt es einfach. Und bei mir ist es einfach so ausgelöst worden.
Ja. Mhm. Also eben, Huhn und Eifrag, könnte man sagen, hat deine Psyche dich zur Sucht gebracht, obwohl du ja schon sehr, sehr früh als Bub eigentlich schon reingeraten bist. Aber kann man auch sagen, oder hat es auch Leute in der Drogenszene, die keine psychischen Auffälligkeiten mitgebracht haben?
Hat es auch gegeben, ja. Wo einfach durchs Probieren reingefallen sind. Weil es gibt denen, die gesagt haben, ja, ich probiere mal und dann hängen geblieben sind. Das ist auch gut, die grosse Gefahr, oder? Wo ich auch immer wieder in den Leuten sage, wir probieren vor zu haben. Und das ist, ja, aber ich sage, ein grosser Teil ist wirklich auch psychisch veranlagt. Also, mhm. Wo irgendwo ein Problem haben, das sie nicht lösen können und dann einen Weg suchen und diesen Weg finden sie in den Drogen.
Jade, du hast selber keine Suchtthematik, aber eben als Tochter von einem Süchtigen mit verschiedenen psychischen Problemen zu kämpfen. Mhm. Wann hat das bei dir angefangen? Die psychische Erkrankung, oder dass du gefunden hast, ich brauche Hilfe?
Schon recht im frühen Alter hatte ich das Gefühl, ich brauche Hilfe. Ich habe aber einfach nicht offen darüber geredet und habe mich eher versteckt. Wann hat das angefangen? Schon ca. 8, 9.
Mit wem hast du denn darüber geredet oder mit gar niemandem?
Ich habe dann mit gar niemandem über das geredet und über die Einsamkeit. Das ist dann einfach von selber immer mehr gekommen. Und nachher selber gemeldet und nach Hilfe gesucht habe ich nachher mit 14, als ich angefangen habe, Stimmen zu hören. Und das hat mein Vater auch schon gehabt.
Mhm. Hast du das Gefühl, eine Kindheit, wie du sie erlebt hast, oder eine Kindheit und Jugend, wie du sie erlebt hast, kann man das überhaupt schadlos überstehen?
Schadlos denke ich nicht, aber ich denke sicher, dass es genug Leute gibt, die nachher nicht in die Sucht gehen oder die ihre starken psychischen Probleme nachher nicht im Vordergrund stehen und sie daran hindern, nachher weiterzukommen. Aber ich glaube, ein bisschen etwas macht es immer mit einem. Es hat immer Einfluss.
Du hast jetzt gesagt, du hast Stimmen gehört, mit 8, 9, mit 12, 13 oder 14 angefangen, Hilfe zu suchen. Bist dann, glaube ich, auch zu deinen Grosseltern gezogen. Jetzt, wenn wir jetzt in die Zeit, wo du noch ein kleines Kind warst, zurückgehen, da haben wir ja als Kind manchmal das Gefühl, dass das Leben, wie man es führt, wie es du geführt hast, dass das normal ist.
Genau.
Wann hast denn du zuerst mal gespürt, dass die Art von Familie, also das Leben, wie ihr es geführt habt, eben nicht normal ist?
Ich habe das recht früh mitbekommen. Also sicher mit 5, 6, als ich nachher in die Spielgruppe Kindergarten in die Schule gekommen bin und ich gesehen habe, wie die anderen Kinder über ihre Familie reden. Oder wenn es dann mal so einen Tag gegeben hat, wo die Eltern in die Schule kommen mussten, dann habe ich das auch mitgemerkt. Und das war mir auch mega früh schon richtig peinlich gewesen.
Weil deine Eltern nicht gekommen sind?
Entweder weil sie nicht gekommen sind oder weil mein Vater besoffen war. Also mein Vater hat IV-Rente, er hat mich auch zu solchen Sachen begleitet. Meine Mama war am Arbeiten. Ja, und dann hat es recht früh geheißen, von den Lehrern aus, ja, der Vater darf nicht mehr kommen oder man muss das irgendwie anders handhaben.
Thema Scham, also wie fest hast du dich denn geschämt?
Mega, ganz fest, die ganze Zeit. Und dann habe ich aber irgendwie einen Weg drumherum gefunden und mich ein bisschen mit den Leuten in der Schule probiert anfreunden. Ganz, als ich ganz klein war, war das recht schwierig gewesen. Und nachher war noch Mobbing ein Thema gewesen. Da habe ich mich eigentlich nirgends richtig daheim oder angehörig gefühlt. Und dann war der Scham am grössten. Aber dadurch, dass wir viel gezügelt sind, war es manchmal einfacher gewesen, an gewissen Schulen.
Mhm. Von was für einer Art, was soll ich sagen, Verwahrlosung reden wir denn? Also wie hat es bei euch, wie hat euch Familienalltag ausgesehen? Kannst du uns dort mal ein bisschen mitnehmen?
Also als ich ganz klein war, meine Mami ist arbeiten gegangen. Mein Vater war rum. Mein Vater hat mich geliebt. Er hat schon auf eine Art probiert, aufzupassen und dann manchmal Essen gemacht. Aber wir sind halt recht früh an mich rausgegangen, weil er halt seinen Stoff gebraucht hat. Wenn er seinen Stoff gehabt hat, war es eigentlich ganz okay gewesen. Dann hat er an mich auch den Haushalt gemacht. Dann sind wir an mich auf den Spielplatz gegangen oder haben Umwege gemacht. Dann sind wir zum Beispiel mal am Bahnhof oder an seinen Spots gsi, wo er die Sachen geholt hat. Und nachher sind wir noch auf dem Spielplatz, dass es nicht ganz so auffällig wirkt.
Also du hast das alles mitbekommen, also als kleines Kind eigentlich schon?
Ja.
Und von was reden wir denn da, von Stoff?
Also er hat viel Kokain gekauft und sich sein Crack nachher selber aufgekocht. Oder Crack dann auch selber gekauft. Eine Zeit lang hat das aber auch aufgehört und hat nur Alkohol gekauft. Ja, und vom Heroin habe ich nicht viel mitbekommen, zum Glück, ausser halt, wie es war, wenn er keins hatte. Aber die Realisation, was genau dort passiert ist, habe ich auch erst später gehabt.
Und also du bist da eigentlich wie so ein bisschen involviert gewesen, hast du auch versucht, das zu verheimlichen, also dass das gar niemand irgendwie mitbekommt?
Ja, also gewisse Eltern von Schulkameraden haben es dann auch mitbekommen. Die haben sich dann aber zum Glück nicht bei der Kesb gemeldet. Ja, also zu dem Punkt zum Glück. Sonst wäre es nachher noch ein viel grösseres Drama geworden.
Du hast es gerade Behörden angesprochen. Also ich nehme mal an, Behörden sind informiert gewesen. Also das haben wir ja nicht können verheimlichen. Oder ist das
erst recht spät. Wo ich nachher 11, 12 geworden bin, war nachher die Cash involviert gewesen. Und dort war es aber nachher nicht mehr so schlimm gewesen, dass man mich hat müssen wegnehmen musste. Und ich konnte auch selber etwas dazu sagen. Und recht früh danach bin ich sowieso zu den Grosseltern gezügelt. Und die Eltern haben sich getrennt.
Und wie war das?
Irgendwie eine mega grosse Erleichterung. Aber irgendwie extrem schwer. Ich leide immer noch darunter und ich wünschte mir auch sehr oft, dass es anders hätte laufen können. Aber es war das Beste, was passieren eigentlich, vor allem auch für meine Mutter.
Also, dass sie sich getrennt haben oder dass du bei den Grosseltern gewesen bist und deine Mutter dann...
Die Trennung.
Trennung, ja.
Ja, also bei meinen Grosseltern, naja, ich bin zu dem Zeitpunkt auch froh gewesen, dass ich dort hier gehen konnte. Ich konnte recht selbstständig leben, ich konnte mein Essen machen, ich konnte nicht in die Schule gehen. Und es war halt ausnahmsweise mal ein bisschen ruhiger gewesen um mich herum. Ich konnte das alles in Frieden machen.
Marco, wenn du jetzt das gehört hast, was Jade erzählt hat, von ihrem Vater, der eine Drogenkarriere hatte, der eine Alkoholkarriere hatte. Du hast ja eigentlich auch etwas Ähnliches erlebt als Kind. Du hast viel Gewalt erlebt als Kind. Was ist dir jetzt durch den Kopf gegangen, wenn du jetzt Jade hast gehört, erzählen?
Das ist wie meine Kindheit eigentlich. Weil es ist wirklich so, eben, er ist gut gewesen, wenn er getrunken hatte, zu einem gewissen Mass. Dann war er friedlich gewesen. Wenn er zu viel getrunken hat, ist Gewalt ausgebrochen. Und das ist einfach das, ja. Und da verstehe ich sie. Dass du irgendein, du schämst dich auch, weil du weißt ganz genau, das Umfeld kommt mit über. Es macht niemand etwas, weil sie sich selber irgendwie, ja, wir wollen uns ja nicht reinmischen. Und dann gleich wird geredet. Und du probierst es aber irgendwie zu verheimlichen und weiss nicht was. Und ja, also ich verstehe es. Es ist wie meine Kindheit. Also ja, wenn du eigentlich eine Person hast, die du solltest sehen, und du siehst es aber eigentlich so, dass du für sie verantwortlich bist. Weil in gewissen Massen hat er sich nicht mehr selber können, das Zeug machen und dann hast du für ihn müssen das Zeug machen. Und dann kommst du dir einfach, ja, du wirst wie aus der Kindheit rausgerissen und ins Erwachsenen hineingetan. Du hast gar keine Kindheit mehr.
Dein Vater ist gestorben unterdessen. Mhm. Wie würdest du das Verhältnis zu deinem Vater beschreiben?
Schwer. Also wir haben sehr lange nichts miteinander zu tun gehabt, weil ich ihm lange nicht konnte verzeihen. Und dann eigentlich erst gegen, wo er eigentlich so... Das ist etwa einen Monat bevor er gestorben ist, haben wir ein Gespräch gehabt und dann konnte ich ihm verzeihen. Und ja.
Ist das wichtig, das Verzeihen?
Verzeihen ist mega schwierig.
Also muss man das? Kann man einfach sagen, hey, du hast als Vater versagt?
Ja, sicher. Also ich glaube, für mich persönlich gehört das zum Verzeihen dazu, weil versagt hat er sowieso.
Aber wenn man es immer eben in dem Kontext anschaut, wo er ja selber auch drin gesteckt ist, weil er auch eine schwierige Kindheit hatte, relativiert das alles?
Nicht unbedingt, aber es macht das Verständnis macht es halt für mich persönlich ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, das ist mega unterschiedlich. Ich glaube, für ganz viele, die können nie verzeihen und können dann aber selber auch sagen, ja, das ist für mich das Richtige so und können dann weitermachen. Für mich persönlich ist es aber wichtig, das zu verstehen und mit dem Verstehen kommt es verzeihen, aber trotzdem bleibt es die Tatsache, dass er versagt hat.
Und trotzdem stehen wir von euren Eltern ab, oder?
Ja.
Wie sind ihr mit dem klar oder wie kommen ihr heute mit dem klar?
Also ich habe noch gewisse Gedanken, muss ich sagen, ich will es besser machen als mein Vater. Und ich habe ja selber eine Tochter und ich will ihr zeigen, wie es wirklich ist. Und ja, du hast gesehen, wie ein Negativbeispiel aussieht und du willst es eigentlich dann besser machen. Und, ja, und probierst einfach das Beste.
Wie, so der Gedanke, hey, aber du könntest ja aufhören, an mir zu lieben. Also du könntest ja aufhören, Drogen zu konsumieren. Du hast ja Verantwortung mir gegenüber, deinem kleinen Bruder gegenüber. Jade, du hast noch einen kleineren Bruder, wie alt?
Der ist 10.
Die Verantwortung, die er eben nicht wahrgenommen hat oder nicht wahrnimmt jetzt, wie oft kommt der Gedanke bei dir?
Ganz oft. Und ich habe es auch recht schwer mit dem. Also vor allem auch, also bei meinem Bruder ist mein Vater viel mehr viel mehr in Abwesenheit, als er bei mir war. Bei mir war er ja die ganze Zeit rum. Jetzt gerade ist meine Mami arbeitslos und passt auf ihn auf. Auf eine Art ist das sicher gut. Aber dass die ganze Zeit einmal alle 3 Monate gesehen und dann ist es komplett das Ghetto und nachher wieder gar nicht mehr gesehen. Es ist halt immer nur eine instabile Vaterperson in seinem Leben und ich glaube, das hat immer ein bisschen Einfluss.
Aber auch wenn er selber ja auch aus schwierigen familiären Geschichten oder aus einer schwierigen familiären Situation rauskommt, du hast mir gesagt im Vorgespräch, er sei aus der Dominikanischen Republik in die Schweiz gekommen.
Genau.
Kannst du das noch ein bisschen präzisieren? Was er für eine...
Ja.
Oder
also er ist gezwungen worden, in die Schweiz zu kommen, weil seine Mutter hat damals in einem Puff gearbeitet und hat dort einen Schweizer Mann kennengelernt. Die Eltern von meinem Vater waren dort getrennt. Und mein Vater grossteil bei seinem Vater. Wo sich aber seine Mutter dann entschieden hat, mit dem Mann, den sie kennengelernt hat, zusammenzukommen. Und in die Schweiz zu zügeln, hat sie dann unbedingt meinen Vater mitnehmen. Und hat das nachher auch zwangshaft gemacht. Mein Vater hat sich nicht können verabschieden vom eigentlich einzig richtig konstanten Elternteil. Und ist dann einfach weggerissen worden vor allem. Der Stiefvater hat ihn nie gut behandelt. Er hat kaum Deutsch können und ist immer geschlagen worden. Und der Kontakt zu seiner Familie in seiner Heimat ist ihm auch komplett verboten worden.
Also da wieder eben ein Kontext. Es gibt einfach eine Biografie rundherum, die zu dem geführt hat,
ja,
wo ihn heute ausmacht. Was passiert denn bei dir, wenn du ihn heute siehst?
Auf eine Art freut sich so ein kleiner Teil von mir immer, so mein innerer Kind ist immer so, wow, weil ich habe meinen Vater immer geliebt über alles. Auch wenn er sich mega viel Scheiße geboten hat. Und ein anderer Teil kann es manchmal gar nicht, wenn ich in einem komplett emotionalen Tief bin, dann kann ich ihn gar nicht sehen. Auch über eine ganz lange Zeit. Und dann bricht immer ein bisschen etwas in mir zusammen.
Marco, hast du dir auch Vorwürfe gemacht in deiner Rolle als Vater? Oder wie haben die ausgesehen, wenn du eben deine Vaterpflichten nicht hast können erfüllen, deiner Tochter gegenüber?
Ja, also dann ist es immer wieder gekommen, so, ja, du bist genau gleich wie dein Vater.
Wer hat das gesagt?
Also,
du dir selber?
Ich mir selber. Und, aber in dem Moment habe ich das gar nicht so wahrgenommen, weil ich bin einfach wirklich, ich bin ein Süchtiger gewesen und für mich war einfach meine Sucht wichtiger gewesen. Und ich habe sie einfach so gut wie möglich probiert zu schützen. Ich habe sie nie mitgenommen. Oder ich bin auch immer wieder weggegangen. Also wenn ich gedrückt habe, bin ich nicht heim oder so. Auf der Straße geschlafen. Und das ist einfach das, ja, du machst dir permanent Vorwürfe. Ich mache mir heute noch Vorwürfe. Sagen mir, ja, wäre es anders gewesen, wäre es vielleicht anders verlaufen. Und auch meine Ex-Freundin, sie sagt heute noch, du Junkie.
Also die Mutter von deiner Tochter.
Sie kann mir es heute noch nicht verzeihen und so. Und ich verstehe sie auch, oder? Weil ich habe sie ja wirklich viermal im Stich gelassen und so. Ich probiere jetzt eigentlich so weit wie gut das Beste zu machen und aus dem rauszukommen.
Du bist heute clean, seit 2,5 Jahren. Wir kommen dann nachher noch dazu, wie du das geschafft hast. Jade, noch schnell, hat es aus deiner Sicht überhaupt eine Möglichkeit gegeben, deinen Vater zu retten, aus dem ganzen Sumpf rauszuholen?
Theoretisch ja, aber in seinem Fall, glaube ich, wird es nicht mehr.
Jetzt?
Ja, jetzt.
Und aber wenn man früher interveniert hat?
Ich denke schon. Aber ich denke, bei ihm ist es einfach ein riesengroßes Päckchen. Und es ist viel mehr als die Sucht.
Was ist das Päckchen? Was gehört da rein?
Also genaue Diagnose hat er nicht. Immer wieder in der Psychiatrie, immer wieder ein bisschen im Gefängnis. Aber sicher eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich nehme an, auch Borderline, aber sicher Aggressionsprobleme. Aber ich bin gehart, das sollte ich sagen.
Ja.
Aber er ist auch gut geplatzt. Und dann ist alles rundum auch mit geplatzt.
Also du beschreibst das extrem gut. Und eben, ich wollte ja auch nicht die klinische Diagnose von dir natürlich. Dein Vater lebt auf der Straße aktuell.
Ja, also er ist im Moment wieder im Gefängnis. Ich bin ihn gerade letztens besuchen.
Wie war das?
Auf eine Art hat es gut getan. Er hat nicht so schlecht ausgesehen. Ich konnte schon recht lange nicht mehr mit ihm in so einem Zustand reden, wo er nicht komplett... Also er war jetzt eigentlich fast nüchtern gewesen. Denke ich. Ja, das hat gut getan. Man hat schon gemerkt, er hat schon ein bisschen einen Knacks, aber den hat er aber konsumiert oder nicht. Was es ausgelöst hat, weiss ich nicht.
Hat es auch Momente gegeben bei dir, wo du denkst, es tut mir einfach besser, wenn ich gar keinen Kontakt mehr habe mit ihm?
Ja, definitiv. Ich konnte am Anfang gar nicht verzeihen. Ich war mega hässig. Ich habe es gar nicht verstanden. Und ich habe es einfach mega verantwortungslos gefunden. Und da wollte ich einfach weg. Und dann hat es eine Geschichte gegeben, wo er eigentlich gegangen wäre. Und dann hat meine Mama ihn zurückgeholt. Und dann bin ich so verrückt worden, dass ich dann auch von selber immer wieder an anderen Orten geschlafen habe. Weil ich nicht wollte. Also, weil ich sie nicht wollte sehen und nicht können sehen.
Genau, das ist ja ein riesen Problem, oder? Wenn du eigentlich weißt, dass Kontakt zu ihm oder dir einfach nicht gut tut. Und eigentlich muss doch das Kindeswohl im Zentrum stehen. Also grundsätzlich musst du ja Sorge zu dir haben. Weil es geht ja um dich. Es geht ja um dein Leben.
Ja. Und irgendwann, also ich habe immer noch ein Problem mit dem Distanzieren. Ja, es geht um mich und es geht um mein Leben. Das ist eine mega Schwierigkeit von mir immer noch. Aber irgendwann ist, glaube ich, einfach auch das Survival-Instinkt aus mir rausgekommen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss gehen. Und ich habe dort auch wirklich einen Hass verspürt in mir. Ich bin so hässig gewesen.
Das hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren. Das Kindeswohl muss an erster Stelle stehen. Ich mag mich erinnern an ein Buch und einen Film, Platzspitzbaby. Oder früher haben wir zum Teil nur Rücksicht genommen oder mehr Rücksicht genommen auf süchtige Erwachsene und hat nicht eingegriffen. Aus Rücksicht vor dem Süchtigen oder vor der Süchtigen. Wenn man dann auch noch das Kind wegnimmt oder so, dann konsumiere ich es noch mehr. Also eigentlich haben wir gar nicht an das Kind gedacht. Aber heute ist ja der Paradigmenwechsel eigentlich vollzogen. Oder wie erlebst du das jetzt in deinem Alltag? Hast du das erlebt?
Ich habe es eben nicht so fest miterlebt, aber bei meinem kleinen Bruder erlebe ich es mega. Also bei ihm ist die Kesp viel schneller eingegriffen und sie sagen auch viel mehr, machen viel mehr. Und bei mir war halt alles noch versteckter gewesen. Und ich musste viel ruhiger damit umgehen. Ich konnte es nicht einfach in der Welt rausposaunen. Ich habe das... müssen ganz versteckt machen.
Marco, was denkst du, wenn du das hörst?
Ja, ich verstehe es. Weil, ich sage, heute schaut man es ein bisschen anders an. Auch, ich sage jetzt einmal gegenüber den Süchtigen, also es gibt viel mehr Stellen, wo dir geholfen werden. Wo dir geholfen wird. Und wo, gut, eben, wir haben Platzmangel heute. Aber heute wird halt schon mehr geschaut, dass ein Kind zu einer Umgebung aufwächst, wo es glücklich ist, wo es aufwachsen kann. Das ist schon das Richtige. Weil, ja.
Auch im Vergleich zu der Zeit, ein junger Süchtiger gewesen. Also, ich meine, du bist eigentlich immer noch jung, du bist 36, aber wir kommen jetzt zu dem. Du bist über 20 Jahre süchtig gewesen. Wie hat man dir können oder wie hat man dir müssen helfen?
Das ist eine gute Frage. Wie? wahrscheinlich wirklich einen Weg nehmen und an einem Ort hinzutun, wo ich mich wohlgefühlt hätte. Wo ich mich hätte können entfalten und so sein, wie ich bin. Und ich habe viel Mobbing erlebt. Ich bin viel gemobbt worden. Es hat viele Sachen gegeben, wo sie mich gehetzt haben und weiss nicht was. Und ja, das ist halt schon etwas, was einfach wirklich dich prägt. Und wo dich in das rein, wo du dann eigentlich deine Familie suchst.
Also du hast gesagt, an einem Ort, wo es dir wohl ist, wo man dir zulässt, den Ort hat es einfach nicht gegeben.
Ja.
Wir tauchen jetzt ein bisschen ab in deine Geschichte, wo auch wahnsinnig intensiv und traurig ist. Wenn ich dich zuerst mal gehört habe, du hast mit 10 angefangen mit Drogen, mit 10. Weißt du noch, warum das für dich, wir haben das Ganze am Anfang schon so ein bisschen thematisiert, aber warum das für dich dort als 10-Jähriger eine Option war? Das ist es jetzt für mich.
Es war eine Flucht und ich habe dort eigentlich meine Familie gefunden. Ich habe Leute gefunden, die mir zugelassen haben. Und sind halt selber Süchtige gesehen.
Haben sie dir zugelassen?
Sie haben mir zugelassen. Sie haben mich auch wahrgenommen. Das ist ja das. Sie haben mich verstanden. Sie sind selber eine ausgeschlossene Gesellschaft gesehen. Sie haben verstehen, wie das ist. Und so bin ich dann halt reingerutscht. Und ich weiss noch, wo ich das erste Mal gezogen habe.
Gezogen?
Also das erste war mal das Kiffen. Da habe ich den ersten Zug genommen und dann, ist nicht schlecht. Und dann, jetzt immer weiter. Und dann habe ich dann halt mal das Kokain probiert, weil es geheißen hat, probier mal. Das ist halt auch, ich sage jetzt mal, vielleicht für Leute, die nie etwas genug haben, schwer zu verstehen, aber es sind halt Leute gesehen, die haben nicht auf das abgeschaut, wie alt du bist. Und dann habe ich das probiert und es hat mir geschmeckt und es hat mir gut getan. So bin ich immer weiter reingerutscht und
Hast du irgendwie gewusst oder daran gedacht, ist dir bewusst gewesen oder ist dir egal gewesen, was das alles könnte auslösen?
In dem Moment habe ich das gar nicht gedacht, nein. Weil in dem Moment hat mir das so gut getan und ich habe mich so frei gefühlt. Ich habe gedacht, hey, das ist einfach ein Wunderzeug. Wirklich, wo mir hilft. Und dann ist es halt losgegangen. Und du suchst immer den Nächsten.
Du hast mir gesagt, mit 12 Jahren hast du dann zuerst mal
gedrückt,
Spritzen, Heroin. Mhm. Das ist unglaublich früh. Das ist, meine Tochter ist 12. Das ist wahnsinnig traurig, oder? Wie würdest du die Zeit beschreiben, du als 12-jähriger Bub?
Ein sehr trauriger Bub. Wo einfach wirklich keine Perspektive mehr hatte. Und in dem Moment, also ich weiss noch, ich kann mich noch an den ersten Schuss erinnern. Und das war wirklich, ich habe zittert, weil ich Angst hatte. Und dann, wo der Knall kam, das war wie wirklich, das war eine Befreiung. Und in dem Moment habe ich gewusst, es ist alles gut. Das hat so etwas in mir innen ausgelöst, wo ich vorher noch nie gefühlt hatte. So eine Wärme, so eine Geborgenheit. Alle Probleme sind weg. Mir war es egal, was die anderen Leute von mir denken. Und dann habe ich für mich heraus gesagt, das ist halt bei mir halt zum Verhängnis geworden. Weil ich dann halt immer mehr genommen habe.
Und du hast, jetzt, wo du das beschrieben hast, oder? Das schöne Gefühl beim ersten Mal. Das ist ja das, wo eigentlich das Kind, das 12 ist, sollte an einem anderen Ort erleben. Mhm. Sowieso. Ich meine, hat es dann auch schöne Momente gegeben, außerhalb der Drogen in dieser Zeit? Du bist ja immer noch ein Kind dort.
Ja, es hat schon auch schöne Zeiten gegeben. Also, wo ich mit meiner Familie mal gesehen bin und so, aber ich habe es einfach wirklich so, der Flash Und das Geborgene, das habe ich einfach immer wieder gesucht. Und ich habe es einfach in dem Innen gefunden. Und ja, klar, dann ist ja die Angst gekommen, von den Eltern verstecken, du musst irgendwie in der Schule klarkommen und das, und dann ist es halt zum Verhängnis geworden.
Also die Eltern haben es dann relativ schnell auch mitbekommen?
Also sie haben es, ich habe ja dann später mit mir, und sie hat schon gesagt, ja, sie hat die Veränderung gemerkt an mir, aber sie hat spät reagiert.
Deine Mutter?
Ja. Und ja, bei mir ist es halt so gewesen, dass man mich gefunden hat und ich abgehauen bin, weil ich auf der Schultoilette gedrückt habe. Ich habe dann, irgendwann bist du ja so in dem Innen, dass du wirklich dann auf die Türkei kommst. Und ich habe vergessen, am Morgen zu drücken. Und dann ist der Türkei in der Schule rein, und dann bin ich auf die Schultoilette. Haben wir den Schuss gesetzt. Und dann ist genau einer gekommen, der mich immer gemobbt hat. Und der hat mich natürlich gesehen und der ist direkt zum Lehrer gesäckelt. Und der hat gesagt, ja eben, Marco ist dort. Er hat Spritzer und so. Dann ist der Lehrer gesäckelt gekommen. Ich habe dort gefunden. Und der hat gesagt, ja, ab zum Rektor. Und dann ist er vorausgelaufen. Und dann bin ich zack und weg. Dann bin ich auf die Straße. Das war mit 12,5 gewesen. Bin ich auf die Straße. Und dann bin ich mit den Kleidern, die ich hatte, auf der Straße gelandet.
Mit 12 auf der Straße? Mhm. Ist dir überhaupt geholfen worden? Oder von wem ist dir geholfen worden?
Nein, also ich bin einfach abgetaucht. Ich bin komplett abgetaucht. Also mich hat man nicht mehr gefunden. Also sobald das irgendwo eine Polizei oder sonst irgendetwas, bin ich weg. Also ich bin komplett untertaucht. Ich habe genau gewusst, wo, wie, wo, was.
Wo bist du gewesen?
Also geschlafen habe ich zusammen in Brock, unter der Autobahnbrücke. Und dann einfach über ganz Luzern verteilt. Immer wieder dort hin, dort hin, dort hin, wo du hast genau gewusst, dort sind jetzt die Leute, okay, die Polizei ist jetzt dort. Und dann hast du deinen Weg eigentlich so gefunden und dann ist eigentlich so gesehen, dass dann ja, irgendein ist, dann gekommen ist, dass ich aufgegriffen worden bin. Und dann ist der es geheißen, ja, eben, der muss einen Zug machen. Und ja, aber ich habe dann halt abgebrochen und bin abgehauen und wieder auf die Straße. Und das Problem ist gesehen, dass bei meiner Mutter, als ich mit ihr geredet habe, darüber, da hat sie gesagt, das Problem sei einfach gesehen, sie hat genau gewusst, sie könnte mich heimnehmen, aber ich breche nicht mehr wieder aus. Und sie hat es einfach nicht mehr verkraften können. Auch wenn ich mich äußerlich verändert habe und sonst auch. Ich habe, wenn ich bei ihr gesehen bin oder so, ich habe sie belogen, ich habe sie bestohlen, ich habe, ja, dann hat sie irgendwann gesagt, fertig. Du hast da einfach keinen Zutritt mehr. Weil sie mag. Und ja.
Ich wollte jetzt gerade nur auf das Helfersystem ein bisschen eingehen. Also im ersten Moment ist für mich, wenn ich das höre, oder mit 12 auf der Straße in der reichen Schweiz, ein Kind unter der Brücke, zusammen Brücke, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist ja nicht wie ein Strassenkind gewesen, irgendwie in Südamerika, in Bolivien auf der Straße. Nämlich, du hast dich auch dem Ganzen wollen entziehen. Du hast gar nicht wollen Hilfe. Oder habe ich das jetzt völlig falsch?
Ja, weil ich einfach wollte frei sein. Ich bin einfach von dieser Gesellschaft, wo mich so lange unterdrückt hat eigentlich, bin ich einfach weg. Und ich konnte das erste Mal machen, tun, wie ich wollte. Und für einen 12-Jährigen ist das natürlich wie ein Schlaraffenland. Klar, mit seinen Nebenwirkungen, oder?
Du hast vor kurzem etwas erzählt, was du vorher noch nicht erzählt hast. Du hast es mir auch im Vorgespräch erzählt. Können wir über das reden hier? Ja. Mit 13 ist dann etwas passiert. Du kannst es vielleicht selber sagen.
Ja, also eben, man muss ja Geld beschaffen. Das ist immer wieder das. Und es gibt Beschaffungskriminalität. Und das Einfachste, was geht, ist halt den Körper verkaufen. Und das habe ich gemacht. Ich bin auf einen Bubenstrich. Ich habe dazu mal einen gekannt, der mit mir zusammen auf der Straße war. Der war ein paar Jahre älter als ich. Der hat gesagt, du brauchst Geld. Schau, ich habe etwas. Und am Anfang habe ich mich noch gesagt, nein, komm, das kannst du nicht. Und irgendwann ist es einfach so intensiv geworden und ich habe einfach Geld gebraucht. Und dann bin ich gegangen und es hat dann halt, ja, gerade das Auto angehalten. Und sogar noch mit Kindersitz hinten dran. Und ja, und dann bin ich eingestiegen und dann ist das ganze Spiel losgegangen. Weil ich halt aus den Erzählungen gewusst, was ich jetzt machen muss und so. Und dann das Problem ist, die Männer, die dort gesehen sind, die sind halt auf jüngere Buben abgefahren. Und ich war halt ein junger Bub gesehen und dann, ja.
Du hast das erst vor kurzem erzählt, ist das auch, gehört das jetzt auch zu deinem Gesundungsprozess, dass du über das kannst reden? Oder was hat dich dazu gebracht, das jetzt auch zu erzählen? Hier oder an einem anderen Ort in einer Therapie?
Ja, es hat einfach, weil ich das jahrelang eigentlich immer wieder verdrängt habe. Und immer wieder, wenn das hochgekommen ist, habe ich mich entweder selbst verletzt oder habe sonst irgendwie. Und dass das nicht mehr passiert, habe ich einfach den Schritt gefunden, komm, erzähl darüber. Und vielleicht auch mal in den Leuten zeigen, es ist halt nicht nur einfach geil, auf der Strasse zu sein. Also du hast deine Freiheit, aber du hast halt auch eben alles andere. Und das ist halt schon eben, ich bin mehrmals vergewaltigt worden. Ich bin, ja, wie gesagt, ich bin behandelt worden wie Dreck. Und das ist, sind Sachen, ja, wo Narben hinterlassen und wo du einfach wirklich, ja, wo du nicht kannst vergessen. Und das sind einfach, wo wehtun einfach, ja.
Jay, du hast jetzt, wir haben sehr lange Marco zugelassen. Das ist eine wahnsinnig traurige Geschichte. Was passiert bei dir, wenn du da zuhörst?
Es tut mir mega leid. Ja, dass man so etwas muss erleben in so frühen Jahren und so viel Einsamkeit, dass es zu so etwas führt.
Ich frage mich immer wieder, hat man als Kind, du bist ja auch als Kind in die Suchtthematik reingezerrt worden, mehr oder weniger, du schlussendlich auch, Marco, haben wir überhaupt eine Chance gehabt? Wenn ich von der richtigen Stelle geholfen worden wäre?
Das ist eine gute Frage. Weil auf einen Teil ja, auf einen Teil nein. Weil auf einen Teil ist es Wellen, auf einen Teil ist es einfach Wellen, das im Stillschweigen machen. Weil du hast dich ja auch geschämt. Und über das Reden und dann aus dir rauszukommen und sagen, hey, ich habe ein Problem. Das Schritt zu machen. Ja.
Marco, du hast mit 16 einen ersten Entzug gemacht, du bist im Gefängnis gewesen, zum Teil, immer wieder Rückfall gehabt, es hat immer aber auch wieder stabilere Phasen gegeben, immer wieder der Absturz zurück, aber jetzt, der 15. Entzug, glaube ich, jetzt hat es funktioniert.
16.
Der 16. Warum hat es jetzt funktioniert? Seit 2,5 Jahren? Clean?
Ja, ich habe wirklich eigentlich hauptsächlich habe ich mir gesagt, erstens mal wegen der Tochter und zweitens habe ich mir einfach müssen sagen, entweder machst du weiter und du wirst deine Tochter nie gesehen aufwachsen, du wirst irgendwann schwer tot sein und dann ist einfach das Innere gekommen, das gesagt hat, kämpf endlich einmal, probier's. Und jetzt bleibt dran, egal was kommt. Und das sind dann Prozesse gewesen, wirklich, ich habe dann angefangen zuzuhören in Leute, die mir helfen wollten. Und habe sie auch verstanden. Und habe mich anvertrauen können, weil ich Bindungen zu Leuten aufbauen konnte. Und dann ist das immer einfacher gegangen. Und dann nachher habe ich gefunden, okay, dann war es das erste Mal gewesen, okay, du hast jetzt 2 Wochen geschafft. Wow. Und dann war es mal 3 Wochen gewesen. Dann ist es immer so weitergegangen. Und dann habe ich eigentlich für Tag, habe ich mich eigentlich immer wieder aufgekämpft und immer wieder geschaut, gemacht. habe probiert, irgendwie etwas anderes zu machen, habe geschaut, dass ich auch arbeiten konnte, habe geschaut, dass ich sonst irgendwie etwas machen konnte. Und das hat mir dann nachher eigentlich dann geholfen aus dem Ganzen. Aber ich habe heute noch zu kämpfen.
Klar, du hast jetzt gesagt, Bindungen zu Leuten aufgebaut. Was ist so euer Helfersystem im Moment? Also an wem vertraut ihr euch an? Vielleicht jetzt gerade bei dir, Jade, wer hilft dir im Alltag oder wenn es dir nicht gut geht? Ist das Familie, sind das Freunde, ist das Traversa, betreut also, zu wohnen?
Meine Freunde helfen mir sicher auch, aber und meine Therapeutin und Traversa sind und meine Beiständin sind im Moment so die Orte, wo ich Hilfe suche, aber ja, schlussendlich helfe ich mir. Ich bin im Moment ein bisschen am Stecken geblieben.
Was heisst das?
Meine Psyche ist im Moment ein bisschen schwierig und das Abschliessen auch mit dem, was war, ist im Moment schwierig. Vor allem, wenn es, also ich habe ein bisschen Probleme mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und das ist im Moment einfach recht präsent da im Vordergrund. Aber da weiss ich mir, auch halbwegs zu helfen und Traversa mit meiner Beiständin und eben Psychologen sind mich recht gut am Absichern, jetzt so in meinem Alltagsleben und persönlich sind meine Freunde auch gut da für mich.
Mhm. Aber du bist 19, du hast das Leben vor dir.
Ja.
Was sind so deine aktuellen, soll ich sagen, die schönen Momente, auch Sachen, die du möchtest, erreichen, erleben, Ziel, kurzfristig oder auch mittelfristig, langfristig?
Im Moment ist es ein bisschen schwierig, in die Zukunft zu schauen, ehrlich gesagt. Es ist mega anstrengend. Aber ich freue mich darauf, mehr Teil der Welt zu sehen. Ich hoffe auch um ein bisschen mehr Freiheit. Ich möchte gerne eine Lehre abschließen, wenn es geht.
Marco, was gibt dir Hoffnung oder wie schaffst du heute das Gefühl, ein schönes Gefühl zu erreichen, so wie es du vorher bei den Drogen beschrieben hast, aber ohne Drogen?
Das ist noch schwer, also momentan, so die Gefühle einzuordnen. Weil ich erlebe immer wieder neue Gefühle und dann die zu erleben ohne Drogen, das ist teilweise noch schwer für mich. Weil wie ein gutes Glücksgefühl oder Trauer oder Liebe oder so. Das sind noch schwere Gefühle, die ich habe. Und wo ich heute noch am Schauen bin, dass das wirklich, dass ich das einordnen kann. Weil vorher hast du einfach gewusst, wie es ist. Und jetzt ist das einfach plötzlich neu und das kommt so über dich hinein und das sind so Gefühle, die du vorher nie gefühlt hast.
Und du hast jetzt auch das Beziehungsnetz ein anderes als damals, oder? Wo dein Beziehungsnetz eigentlich aus anderen süchtigen Alten bestanden hat. Ohne es das zu werten, wie sieht es denn heute aus? Also du hast mir glaub, gesagt, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter, du würdest gerne deine Tochter mehr sehen. Mhm. Wie könnte das klappen oder wie bist du unterwegs in Beziehungen, in Freundschaften?
Also mit der Tochter sind wir mit der Casper dran. Die sieht gut aus, also dass ich sie sehe wieder. Mit der Mutter habe ich ein super Verhältnis. Dann mit meinem Bruder, dann habe ich gute Kollegen. Auch eine sehr gute Kollegin, wo wir uns ab und zu treffen und so und reden und so. Und ja.
Aber auch zu sehen, du bist nicht allein und du auch nicht, Jade, oder? Was gibt dir Struktur? Was gibt dir eben auch Hoffnung, dass es besser wird, als auch schon gewesen ist?
Also für mich persönlich einfach eben weiter Therapie gehen und es ist bald ein Klinikaufenthalt geplant. Nachher probiere ich halt einfach Freude an den kleinen Sachen zu finden oder mich über die kleineren Sachen im Alltag zu erfreuen, die ich zum Beispiel nicht schaffe, wenn ich es mega tief habe. Aber was meine Familie und die Sucht von meinem Vater betrifft, recht schwierig und mit dem kämpfe ich auch recht viel im Alltag, mich von dem abzugrenzen. Ja, ich mache mir viel Sorgen um meine kleinen Brüder. Da glaube ich, dass da gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass er eben noch älter wird, dass ich mit ihm viel reden kann und ich ihm hoffentlich dann auch ein bisschen Halt und Verständnis kann geben, wo von den Eltern vielleicht nicht kommt, und das habe ich ja auch nicht gehabt.
Aber also dein Eltern. Vater, der, wenn ich das richtig rausgespürt habe, dort hast du eigentlich quasi die Hoffnung ein bisschen weit aufgegeben. Aber eben, es gibt ja auch noch andere Leute, es gibt eine Mutter, die...
Ja, also im Moment ist es halt auch dort schwierig. Meine Mami macht gerade eine Chemotherapie und ist psychisch auch genug angeschlagen. Auf meinen Brüder aufpassen ist schwierig. Den Bezug zu ihr habe ich auch nur so halben. Ja.
Hängt dein Glück oder deine Zukunft denn wirklich vom Zustand von deinen Eltern ab? Oder gibt es auch Möglichkeiten, eben, das zu überstehen und einfach dein Leben zu leben?
Ja, sicher. Also das glaube ich ganz fest. Ich bin im Moment einfach noch recht fest dran gebunden. Aber ich denke, doch, ich finde meinen Weg schon.
Marco, du bist an einer Ausbildung zum Peer-Fachmann. Kann man vielleicht so übersetzen oder mit Fachmann aus Erfahrung. Also du möchtest eigentlich das weitergeben, was du selber eben nicht bekommen hast, damals auf der Straße oder so. Was würdest du dir denn wünschen? Also wie man jemanden auf der Straße behandelt oder wie würdest du das machen, wenn du den Leuten könntest helfen oder du helfen?
Ganz normal. Also es sind auch Leute, in den Leuten einmal klar machen, dass die Leute eine Geschichte haben, dass die Leute genau gleiche Gefühle haben, auch wenn sie halt anders aussehen, auch wenn sie irgendwie sich anders benehmen oder so, aber jeder hat von denen eine Geschichte oder etwas erlebt. Und das ist meistens, ja, dass man muss denen nicht immer Geld geben. Man kann da mal zulassen oder einfach irgendwie ein Sandwich oder irgendetwas zu trinken oder so. Aber dass man einfach mal ein bisschen auch den Respekt oder so, weil es sind wirklich Leute, die Gefühl haben und die auch normale Menschen sind, wie du und ich. Und ich möchte auch in denen helfen, die wollen, aus dieser Sucht rauszukommen, um ihnen zu zeigen, es geht. Weil die Rückfallquote ist bei 90%. Das ist halt so. Bei Heroin und bei Crack. Die ist sehr hoch. Aber ich werde ihnen zeigen, es geht. Es ist nicht so, dass das unmöglich ist. Und das ist wichtig, den Leuten eine Perspektive können zeigen.
Das zeigst ja du. Eben, du bist 36, das ist für mich jetzt auch noch jung. Du hast mir gesagt, bei dir sei zwar einiges kaputt, also einfach gesundheitlich angeschlagen wegen deiner jahrzehntelangen Drogenkarriere. Und trotzdem gibt es ja wahrscheinlich so etwas wie einen Wunsch nach einem neuen Leben.
Ja. Ja, es ist immer der Wunsch da. Also es ist der Wunsch ist da von einem stabilen, gesunden Umfeld, stabilen, gesunden daheim. Einfach ein normales Leben, auf gut Deutsch gesagt. Das ist immer da.
Und was wäre das bei dir, ein normales Leben? Also was sind so die Wünsche und Träume?
Einfach wirklich die Ruhe zu haben und den Stress nicht zu haben und ein schönes Umfeld zu haben, vielleicht auch eine Beziehung zu haben, die stabil ist. Ja, das sind so Sachen, wo eine gute Bindung zu meiner Tochter habe. Das sind Sachen, die ich gerne würde haben. Also ja, wo ich glaube nicht auf einem schlechten Weg bin.
Und Reisen, das hast du jetzt vorhin gesagt, Shade, und glaube ich, du hast mir am Telefon gesagt, du würdest gerne mal ins Ausland. Bist du noch nie gewesen?
Ja.
Gar noch nie aus der Schweiz?
Nein, noch nie.
Den Podcast machen wir ja nicht zuletzt darum, um auch eben zu entstigmatisieren, mehr Verständnis für schwierige Lebenssituationen aufzubringen. Auch nochmal am Schluss jetzt von diesem Gespräch hier. Einfach, es steckt immer eine komplexe Biografie hinter jeder traurigen Situation, hinter jedem Leben von jedem einzelnen Drogensüchtigen, wo wir jetzt lange darüber geredet haben, wo man irgendwo am Bahnhof sieht. Das ist, glaube ich, auch das, was einfach wichtig ist. Und das probieren wir mit diesem Podcast auch weiterzugeben. Das habt ihr wunderbar gemacht. Ich möchte mich bedanken bei euch, Jade und Marco, für die grosse Offenheit und für das Gespräch. Mein Name ist Dominik Diller. Wir gehören uns.
Lass mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt. Thank you.